Ja, die Bärbel hat gerade schon ein bisschen die Einleitung gegeben, auch zu dem Thema von heute, und zwar, was sagt Gott? Und Gott spricht ja nicht nur durch die Propheten, das ist das gesprochene Wort, was es auch heute immer wieder noch gibt, aber Gott spricht auch durch sein geschriebenes Wort, durch die Bibel, und das ist etwas, was er uns mitgegeben hat für unser tägliches Leben. Und da möchte ich euch fragen, welche Beziehung hast du zu deiner Bibel? Ich bitte euch, dass ihr die Frage einfach mal ganz ehrlich in euer Herz fallen lasst. Welche Beziehung hast du zu deiner Bibel? Und ich frage das, weil das einfach extrem wichtig ist für unser tägliches Leben. Unser Leben als Nachfolger. Und ich möchte einfach mal beginnen mit Johannes im Kapitel 1, was er da als allererstes schreibt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das bezieht sich nicht nur auf das gesprochene Wort von Gott am Anfang, sondern es bezieht sich auch auf Jesus selbst, was kurz darauf einfach sichtbar wird, wie Johannes Jesus bezeichnet als das Wort. Und ohne das Wort geschah nichts. Und gleichzeitig ist das auch Gottes Wort. Und ohne dieses Wort geschieht auch nichts in unserem Leben. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, was ihr für eine Beziehung zu dieser Bibel habt, zu eurem Wort, ob das für euer tägliches Leben eine Bedeutung hat oder eben nicht. Und das ist wichtig, weil wenn wir im richtigen Verhältnis zu Jesus leben wollen, müssen wir im richtigen Verhältnis zu seinem Wort, zu der Bibel leben. Wir können nicht zu Jesus in einer Beziehung leben wollen, wenn wir keine Beziehung zu seinem Wort haben. Weil das ist Jesus. Und da bitte ich dich erstmal jetzt, kannst du mal kurz diese Präsentation oder diese eine Seite einfach einblenden, die ich dir gegeben habe. Ich habe da ein paar Bibelverse zusammengestellt. Ja. Und zwar einmal eben Johannes 1, was ich gerade gesagt habe, 14, Jesus ist das Wort. Dabei bezeichnet Johannes Jesus als das Wort. Und in 2. Timotheus 3,16 oder Johannes 10,35 auch steht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wenn das beides miteinander in Korrespondenz tritt, folgt daraus, dass Jesus eben Gottes Wort gleichzusetzen ist. Das heißt, alles, was da drinnen steht, repräsentiert Jesus, ist Jesus. Und deswegen kann ich nicht in einer Beziehung zu Jesus leben, wenn ich keine Beziehung zu seinem Wort habe. Ich kann das nicht irgendwo in die Schublade legen, verstauben lassen und denken, ich führe eine Beziehung mit Jesus. Das geht einfach nicht. Und ich möchte jetzt die Stellen lesen, 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Das sind alles Stellen, die sich auf die Schrift beziehen heute. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Eine andere Übersetzung endet mit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ich möchte einfach mit euch diesen Vers kurz betrachten. Und zwar geht's erstmal, der Paulus fängt an, denn alles, was in der Schrift steht, das heißt alle Schrift und nicht nur ein paar Teile, die ich kenne aus dem Neuen Testament, die mir gut gefallen. Jesus hatte das Neue Testament noch gar nicht, Paulus hatte das Neue Testament nicht. Auch das Alte Testament ist für uns extrem wichtig und Jesus bezieht sich in seinem Wirken immer wieder auf das Alte Testament und zitiert es. Und auch das hat Jesus eben klar zum Ausdruck gebracht, dass das Alte Testament genauso von Gottes Geist eingegeben ist. Und dann eben, die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Im Griechischen steht hier Theopneustos, das heißt Gott gehaucht, von Gottes Geist eingegeben, inspiriert von Gottes Geist. Das waren zwar zig verschiedene Autoren, die die Bibel geschrieben haben, aber sie waren alle inspiriert von Gottes Geist. Es ist eingegeben von Gott, das ist nicht einfach irgendein Wort von Menschen, sondern es ist wirklich Gottes Wort und das ist entscheidend. wie wir dazu stehen, ob wir das so annehmen, dass der Autor dieses Wortes, dieser Bibel eben der Heilige Geist ist und nicht irgendwelche Menschen. Und Autor, das Wort Autor kommt auch von Autorität. Die Autorität dieses Wortes kommt vom Heiligen Geist und nicht von irgendwelchen Menschen. Nicht irgendwelche Menschen wollen Einfluss nehmen, sondern der Heilige Geist will Einfluss nehmen. Eine gleichbedeutende Aussage dazu finden wir auch von Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20 bis 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Alles, was darin steht, wurde nicht durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist inspiriert und vom Heiligen Geist uns gegeben. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwas in der Bibel in Frage stelle, weil es mir zum Beispiel nicht gefällt, wie das die Bärbel gesagt hat, dann heißt das, ich stelle die Autorität des Heiligen Geistes in Frage, ich stelle die Autorität von Gott selbst in Frage. Und das ist wichtig, dass wir das einfach im Herzen tragen, dass ich das nicht in Frage stellen kann, was darin steht. Und der Zweck, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn ich die Bibel lese und wirken lasse auf mich, dann erfüllt sie einen ganz bestimmten Zweck und dafür hat Gott sie uns auch gegeben, dass sie uns unterrichtet in der Wahrheit, dass wir unterscheiden lernen zwischen der Lüge und der Wahrheit, dass sie unsere Schuld aufdeckt, aber auch Schuld von anderen, aber es bezieht sich heute erstmal auf unsere eigene Schuld, auf unsere eigene Erziehung. Gott will uns erziehen durch die Bibel und er bringt uns durch die Bibel auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben nach seinem Willen, einem Leben, was ihm gefällt und das ist der Zweck, den wir haben, steht in der Bibel immer wieder drin. Unser Leben soll zum Preise seiner Herrlichkeit dienen, zum Lob von ihm. Mein Leben soll seine Herrlichkeit widerspiegeln und dafür muss Gott uns erziehen. Wenn er uns machen lassen würde, was wir wollen, würde das niemals funktionieren. Wir selbst könnten niemals Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist der Zweck, zu dem Gott uns diese Bibel gegeben hat. Und das Ergebnis ist eben auch für uns, wir profitieren davon, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ich finde, das sind schon mächtige Worte. Wir sind ganz zubereitet zu jedem guten Werk und sind völlig ausgerüstet. Was wollen wir mehr? Ich finde es immer wieder faszinierend. Und die Bibel sagt es auch an vielen anderen Stellen, dass wir alles haben durch Gottes Geist, durch ihn, durch sein Wort, durch sein Wirken, sein Leben in uns. Und wie stand Jesus selbst zur Bibel? Eben in Johannes 10, 35 bezeichnet er die Schriften als Wort Gottes. Das ist auch eine ganz klare Aussage. Die Schriften sind Wort Gottes und nicht irgendetwas anderes. Und er selbst hat immer wieder gesagt in seinem Wirken, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, in Matthäus 2, 23. Damit die Schriften erfüllt werden, Markus 14, 49. Damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht, Lukas 21, 22. Die Stellung von Jesus war ganz eindeutig zur Bibel. Er respektierte die Bibel, er respektierte das Wort. Die Schriften damals, die Bibel in der heutigen Form gab es ja noch nicht. Er schätzte es über alle Maßen hoch ein und er erfüllte es. In seinem ganzen Wirken erfüllte er es. Er hat immer wieder Wert drauf gelegt. Und Matthäus 5, 18 sagt uns auch, denn wahrlich ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Im Hebräischen, im Griechischen steht da so ein Jod, eigentlich ist Hebräisch, so ein Jod ist ein kleiner Strich, das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Strich im hebräischen Alphabet. Und nicht mehr so ein kleiner Strich wird vergehen von allem, was geschrieben steht. Ich finde, das zeigt uns ganz, ganz eindeutig, wie wichtig Jesus diese Schriften genommen hat. Und genauso wichtig sollten sie auch für uns sein. Wir dürfen sie nicht in die Ecke legen, im Bücherregal verstauben lassen oder irgendwo im Nachttischchen liegen haben und denken, ja, ich lese morgen, heute bin ich zu müde. Und Jesus sagte eben auch, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Und das gilt bis heute. Die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Alles muss sich erfüllen, was darin steht. Und diese ganzen Stellen, die zeigen uns ganz klar und eindeutig eben die Stellung, wie Jesus zu ihr stand. Und ich bitte euch, dass ihr eure Stellung einfach mal überdenkt. Wie steht ihr zur Bibel? Ist eure Stellung zur Bibel die gleiche? Hat sie die gleiche Bedeutung für euch, wie sie für Jesus hatte? Und Jesus ist eben unser Vorbild. Wenn wir heute leben wollen in der Nachfolge, dann können wir nicht nur Jesus selbst als Vorbild nehmen, sondern wir müssen auch die Schrift als Vorbild nehmen. Unsere Haltung zur Schrift muss die gleiche sein wie die Haltung von Jesus. Ich möchte nochmal näher auf den Zweck und das Ergebnis eingehen. Einfach ein paar ganz praktische Beispiele, wie Jesus die Worte benutzt hat und wie es auch für uns entsprechend wichtig ist, wie wir sie benutzen können. Ihr kennt alle die Stelle, wo Jesus aus der Wüste kam und versucht wurde vom Satan. Und der Satan versuchte ihn mit Worten Gottes. Das selber finde ich schon mal faszinierend. Also auch der Satan kennt die Bibel und der versucht sie zu benutzen und auch gegen uns zu benutzen. Aber nicht einmal Jesus, Gottes Sohn, versuchte eben mit Satan zu argumentieren. Er hat nicht irgendwelche Philosophien oder eigenen Meinungen hervorgebracht, sondern er hat die Schrift dagegen gehalten. Er benutzte Gottes Wort und stellte sie den Angriffen Satans entgegen. Und das Ergebnis war, das wissen wir alle, Satan musste fliehen. Er musste weichen. Das ist die Macht, die in der Bibel steht. Jakobus sagt dazu, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu kennen. Und Satan wird immer wieder versuchen, uns zum Stolpern zu bringen. Das hat er von Anbeginn der Zeit getan, von Adam und Eva. Und bis heute ist seine Taktik keine andere. Er versucht, unsere Beziehung zu Jesus in Frage zu stellen. Er versucht, unsere Beziehung zur Bibel in Frage zu stellen. Er versucht, sogar uns selbst in Frage zu stellen, unseren Glauben, unser Vertrauen. Und wir können ihm eben entgegengetreten, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir ihm mit den Worten Gottes entgegentreten. Wenn wir versuchen, mit unseren eigenen Gedanken entgegenzutreten, ist es zum Scheitern verurteilt. Und ich musste es leider selbst immer wieder erleben in meiner Vergangenheit, dass ich das versucht habe. Und es hat einfach nur einen Riesenkampf gegeben, der lange gedauert hat, bis ich mich dann auf Gottes Wort berufen hatte. Und dann hat es endlich mal gewirkt. Und das ist der Grund, warum Satan eben will, dass wir uns von dieser Bibel fernhalten, weil er genau die Macht kennt, die dahinter steckt. Und er will ja nicht, dass wir gewinnen gegen ihn. Er weiß ganz genau, wir können gewinnen oder wir werden gewinnen, wenn wir die Bibel benutzen, wenn wir die Worte Gottes benutzen. Und die Bibel selbst, Gott selbst fordert uns auf, das zu tun. Epheser 6, 17 steht, nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das ist die einzige Offensivwaffe, die wir haben. Und Gott selbst hat sie uns gegeben. Und weil Satan das eben weiß, will er nicht, dass wir die Bibel benutzen. Er will ja nicht, dass wir kraftvoll und machtvoll gegen ihn kämpfen, sondern er will, dass wir ein bisschen mit Spielzeugwaffen da rumfuchteln und er gewinnen kann. Und das ist das, was wir tun, wenn wir das Wort beiseite stellen. Wenn eine Armee in den Kampf zieht und sie lässt ihre Waffe daheim, dann freut sich der Feind, denke ich mal, oder? Wie will diese Armee denn den Feind besiegen? Wie will sie denn Land gewinnen? Das geht einfach nicht, wenn ich keine Waffe mitnehme, mit der ich kämpfen kann. Wenn ich nur mit Defensivwaffen rumlaufe, kann ich mich zwar ein bisschen so mit Mühe und Not verteidigen, aber ich kann niemals Raum gewinnen. Ich kann niemals nach vorne gehen für Jesus. Und siegen, das geht nicht, wenn ich meine Offensivwaffe, die Bibel, zu Hause lasse, irgendwo im Schrank verstauben lasse und ich kenne sie nicht, dann kann ich nicht erfolgreich sein im Kampf. Und da frage ich mich manchmal, wie dumm bin ich eigentlich oder wie dumm sind wir, wenn ich meine Waffe daheim lasse? Ich kämpfe gegen einen mächtigen Feind, was uns die Bibel sagt, und ich lasse meine Waffe, meine einzige Offensivwaffe, mit der ich ihn besiegen kann, daheim. Ich glaube, das könnt ihr alle nachvollziehen, dass es einfach nur dumm ist, eine Waffe zu Hause zu lassen, wenn ich gegen einen mächtigen Feind antreten möchte. Und er fordert uns immer wieder heraus. Gott hat uns diese Waffe ja nicht umsonst gegeben. Wir haben sie einfach dringend nötig, um zu bestehen. Also wer bestehen will, sollte die Bibel kennen. Und das kurze Einschub, jetzt im nächsten Woche beginnt die Bibelschule, das passt wunderbar jetzt. Wir können die Bibel kennenlernen, aber nicht nur an diesem einen Tag, alle zwei Wochen, sondern es ist unser tägliches Schwert, unser täglicher Kampf. Und ich kenne auch die Art des Teufels sehr gut, wie er kämpft. Und ich habe das oft genug erlebt. Er fragt immer bei jedem eigentlich die gleichen Fragen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch Fragen hat, Zweifel hat, mit der der Teufel immer wieder kommt und euch packt. Und bei mir sind das eben Fragen wie zum Beispiel, kann ich wirklich Gottes Stimme hören? Da habe ich lange mit rumgehadert. Und ich habe immer gesagt, ja, doch, eigentlich schon. Und ja, warum denn nicht? Und ich folge ihm danach und ich will doch. Und ja, das hat den Teufel überhaupt nicht interessiert. Bis ich in der Bibel die Stelle gefunden habe, und das ist jetzt meine Antwort, wenn er wieder mal kommt, in Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ganz klare Aussage. Wenn ich damit dem Teufel entgegentrete und ihm sage, hey, da steht's. Schafe von Jesus kennen seine Stimme, du kannst mir nichts anderes einreden. Ich höre die Stimme Jesus. Und das ist das Einzige, was mir dann geholfen hat. Und so gibt es ein paar andere Fragen auch noch in meinem Leben, aber ich merke halt immer wieder, nur wenn ich wirklich Gottes Wort entgegenhalte, dann gewinne ich diesen geistigen Kampf. Und das ist für euch genauso wichtig. Wenn ihr Fragen habt, bitte ich euch, durchforscht einfach die Bibel nach den Antworten danach. Und wenn der Teufel das nächste Mal wieder kommt, haltet sie ihm entgegen und sagt, das ist Gottes Wort, da steht's und das ist die Wahrheit und nicht das, was du mir gerade einreden willst. Lasst euch einfach gar nicht erst auf solche Zweifel ein, tretet ihnen entgegen mit dem Schwert, welches Gottes Wort ist. Und dann muss der Satan fliehen, sagt uns die Bibel. Und wenn wir einfach Zweifel zulassen, dann folgt daraus Unglauben, aus Unglauben folgt dann Ungehorsam. Und den Leben einfach, was Gott dann keine Ehre mehr macht. Und was für mich ganz, ganz faszinierend war, ich weiß nicht, wer von euch Billy Graham kennt, ist ein großer Evangelist aus dem 20. Jahrhundert, der hat über Jahrzehnte hinweg wirklich auf Massenevangelisationen gepredigt, teilweise vor Millionen von Menschen. Und als er angefangen hatte, hat ein Freund oder ein Bekannter, weiß nicht mehr genau, von ihm ihn gefragt, woher willst du wissen, dass das Gottes Wort ist, dass das wirklich stimmt, was da drin steht? Und das hat ihn so sehr beschäftigt, dass er 2 Jahre lang alles gelesen hat, hat studiert, hat die Bibel studiert, hat sämtliche Bücher gelesen und wollte wirklich einen Beweis finden, dass das Gottes Wort ist. Und meint, das ist ihm gelungen? Ist ihm nicht gelungen. Es konnte noch keiner beweisen, dass es so ist. Und was hat er dann gemacht? Er hat die Bibel genommen, er ist rausgegangen irgendwo, an den kleinen See, hat die Bibel genommen, hat sie auf einen Baumstamm gelegt, hat sie davor niedergekniet und hat gebetet einfach, Herr, ich kann es nicht beweisen, dass das dein Wort ist, aber ich glaube es. Und seitdem konnte er sich bei solchen Fragen immer auf seinen Glauben berufen. Und das ist genau diese Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir können es nicht beweisen. Es gibt sicherlich zig Bücher, die darüber schreiben, wie wahrscheinlich es ist, aber einen Beweis gibt es dafür nicht. Aber unsere Entscheidung ist es zu glauben. Und was uns das Glauben heute schwer macht, ist so ein bisschen die Definition von Glauben, die wir alle haben. Wenn du gefragt wirst, was gibt es denn heute Abend heim zum Essen? Ja, ich glaube Spaghetti. Ja, das ist kein Glauben in dem Sinne, wie ihn die Bibel beschreibt. Das ist so, ich vermute mal. Aber das ist nicht das, welche Einstellung ich zur Bibel haben muss. Ich vermute mal, dass das Gottes Wort ist. Nein, ich glaube, dass es Gottes Wort ist. Und was Glauben bedeutet, das finden wir auch in der Bibel. In Hebräer 11, 1 steht, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das war die Definition, die die Menschen damals kannten von Glauben. Und nicht irgendeine Vermutung, sondern der Glaube ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was ich nicht sehe. Und genau diese Einstellung brauche ich zur Bibel. Ich muss in der festen Zuversicht und in Nichtzweifeln an dem, was ich nicht sehe, nicht beweisen kann, einfach alles darauf setzen, dass ich glaube, dass das Gottes Wort ist. Und das hat auch noch andere Auswirkungen, dazu komme ich später noch. Aber damals existierte eben gar kein Zweifel daran, dass Gott existiert, wie heute überall auf der ganzen Welt. Wir treten immer wieder Menschen entgegen, die sagen, ja, glaube ich nicht, kenne ich nicht Gott. Damals hat eigentlich jeder an irgendeinen Gott geglaubt. Da gab es keine Frage, ob es Gott existiert. Da war höchstens die Frage, wer ist der richtige Gott? Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, unsere Einstellung zum Glauben, warum wir einfach heute nicht das erleben, was die Apostel vor 2000 Jahren erlebt haben, weil unser Glaube eben ein schwacher Glaube geworden ist, weil es eher so eine leichte Hoffnung, so ein Vermuten geworden ist, weil es ja Satan immer wieder schafft, Zweifel zu sehen eben. Und ich bin überzeugt, dass niemand hier ist, der wirklich reinen Herzens sagen kann, er zweifelt niemals. Also selbst die, die wirklich einen großen Glauben haben, die versuchen nachzufolgen, jeden Tag auf Gott hoffen, beten, Bibel lesen und alles, das, was man so üblicherweise kennt, wo ich von außen sagen würde, boah, das ist mein Vorbild, der hat einen starken Glauben. Selbst diese Menschen zweifeln auch. Und das, wenn ihr euch einfach vorstellt, ich bete für irgendjemanden, der krank ist, in dem Moment lege ich die Hand auf und bete voller Vertrauen. Aber irgendwo gehe ich vielleicht weg und denke, was ist denn, wenn Gott jetzt doch nichts macht? Also Zweifel kennen wir alle und diese Zweifel müssen wir ans Kreuz bringen und Jesus kann sie uns abnehmen. Das müssen wir einfach jedes Mal wieder machen, wenn Zweifel auftreten. Auch Zweifel an Gottes Wort, Zweifel, egal welche Zweifel, bringt sie ans Kreuz, legt sie ab und sagt, mein Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was ich hoffe, das, was mir die Bibel verspricht. Und ich zweifle nicht an dem, was ich nicht sehe, was ich nicht beweisen kann. Und jetzt die Frage, was bewirkt denn Gottes Wort in uns? Am Anfang habe ich aus 2. Timotheus zitiert, Gottes Wort ist nützlich zur Unterweisung, zur Überführung, zur Rechtweisung und Erziehung. Gott nutzt also sein Wort, um uns zu formen. Das Wort Gottes wirkt in uns, es verändert uns, es läutert uns. Wie Gold oder wie Silber. Es reinigt uns. Und das kann es aber nur, wenn wir es eben annehmen als das, was es ist. Eben als Gottes unverfälschtes Wort. Und darüber schreibt Paulus an die Thessalonicher in 2,13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Eine klare Aussage. Die Thessalonicher haben das Wort, was Paulus weitergegeben hat, als Gottes Wort aufgenommen. Als das, was es wirklich wahrhaftig ist. Und deswegen konnte es wirken, weil sie das Wort entsprechend aufgenommen haben, weil sie richtige Einstellung zu dem Wort hatten. Und die Bibel wirkt in uns, wenn wir zu ihr die richtige Einstellung annehmen. Wir können die Bibel auch so lesen, und das Wort Gottes ist sicherlich auch so kraftvoll und machtvoll, aber wirkliche Veränderung, wirkliche Heiligung und Reinigung des Herzens bringt sie erst hervor, wenn wir die richtige Einstellung einnehmen zu ihr. Wenn wir sagen, das ist Gottes Wort und ich will, dass Gott mich verändert, dass er mich reinigt. Herr, zeig mir, was falsch ist in meinem Leben. Zeig mir, wo ich falsche Motivationen habe, wo ich etwas tue, um mich selbst zu ehren und nicht um dich zu ehren. Dann wirkt die Bibel wirklich und dann sieht man eine kraftvolle, eine machtvolle Veränderung. Und ich bin überzeugt, innerhalb von kürzester Zeit ist das zu sehen, weil es ein machtvolles Wort ist. In Hebräer 4, 12 bis 13 sagt Paulus, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, denn alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also Gottes Wort scheidet Seele und Geist. Und die Bibel spricht immer wieder davon, die Unterscheidung zwischen einem Leben im Fleisch, ein Leben aus der Seele und ein Leben im Geist. Und Paulus sagt hier, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist. Gottes Wort kann aufdecken und deckt auf, was ist fleischlich in meinem Leben, was ist seelisch in meinem Leben und was ist eben geistlich in meinem Leben. Dazu ist das Wort fähig und dazu hat Gott es uns auch gegeben. Das ist eine extrem wichtige Funktion. Wenn wir geistlich leben wollen, können wir das nicht ohne die Bibel tun. Und weiter sagt ihm die Textstelle, dass Gottes Wort der Richter unserer Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Wie ich eben schon gesagt habe, die Bibel deckt auf, was wirklich in meinem Herzen ist. Wonach versuche ich zu leben? Was ist denn die Motivation von meinem Leben? Warum tue ich dieses? Warum tue ich jenes? Will ich mir selbst die Ehre geben oder soll es Gott die Ehre geben? Ist es ein seelisches Leben, weil ich mich ehren möchte, oder ist es ein geistliches Leben, weil ich Gott ehren möchte? Und das deckt die Bibel auf. Darum lest da drin. Wenn ihr wollt, dass Gott euch verändert, dass Lügen in euch aufgedeckt werden, von denen ihr selbst vielleicht nicht mehr wisst, dass sie da sind, lest die Bibel, sie wird es aufdecken. Und die erste Antwort von Jesus auf die Versuchung des Teufels nach dieser Fastenzeit war: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Mund, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich brauche jeden Tag etwas zu essen für meinen Körper. Und ich brauche jeden Tag etwas für meinen Geist aus der Bibel. Ich brauche geistige Nahrung. Wenn ich nicht esse körperlich, werde ich schwach werden. Wenn ich keine geistige Nahrung zu mir nehme, werde ich geistig schwach werden. Denkt einfach mal darüber nach, ob ihr wirklich geistig schwach sein wollt oder ob ihr geistig stark sein wollt. Es hängt einfach davon ab, wie ihr euch ernährt. Wenn ich mich körperlich schlecht ernähre, viel Fett esse, Zucker esse, Kuchen und so weiter, dann fühle ich mich einfach kraftlos und schlapp. Dann kann ich versuchen, Sport zu machen und bin nach 5 Minuten am Ende. Und genau die gleiche Wirkung hat es, wenn ich mich geistig falsch ernähre, wenn ich einfach irgendwelche Fernsehsendungen schaue oder irgendwelche Bücher wahllos lese und die gute Nahrung, Gottes Wort, beiseite lege und vernachlässige, dann fühle ich mich geistlich schwach. Dann werde ich in einem geistlichen Wettlauf, wie ihn Paulus auch beschreibt, einfach zusammenbrechen. Ich werde irgendwann nicht mehr ans Ziel kommen, weil ich einfach meine geistliche Ernährung missachtet habe, vernachlässigt habe, weil ich es einfach nicht zu mir nehme, das Wort Gottes. Es liegt also ganz allein an Gott, an uns selbst. Denn Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein kraftvolles Leben zu führen, das auf diesem Felsen, der Jesus ist, zu bauen. Und Jesus sagt, Matthäus 7, 24, spricht ja uns alle an. Auf den Felsen, also auf ihn selbst zu bauen, bedeutet sein Wort zu hören und es zu tun. Er vergleicht den Mann mit einem Mann, der auf den Felsen baut, wo das Haus bestehen bleibt, der das Wort hört und tut, und der Mann, der es eben nicht hört und tut, der baut auf den Sand und dessen Haus wird weggeschwemmt werden. Und ich denke, jeder von uns will nicht, dass sein Haus weggeschwemmt wird. Wir wollen alle, dass unser Haus feststeht, und das funktioniert nur, wenn wir auf diesen Felsen, auf Jesus, auf das Wort Gottes bauen, wenn wir sein Wort hören und wenn wir sein Wort tun. Und eben Johannes, wie ich am Anfang gesagt habe, lehrt uns, dass das Wort Jesus ist. Wenn wir auf sein Wort bauen wollen, bauen wir auf Jesus selbst, und wir können nicht mit Jesus leben, aber ohne sein Wort leben. Das geht nicht. Wenn wir das versuchen, wäre es wie, als wenn wir eine Fernbeziehung zu unserem Ehepartner führen wollen. Dein Ehepartner wohnt irgendwo in Hamburg und du wohnst hier unten. Ihr telefoniert nicht mehr miteinander und du versuchst, mit ihm eine Beziehung zu führen. Ist zum Scheitern verurteilt, oder? Und genauso ist das, wenn wir mit Jesus eine Beziehung führen wollen, aber die Bibel vernachlässigen. Wenn wir nicht mit ihm reden, wenn wir nicht beten, zu dieser Beziehung gehört Bibel lesen, zu dieser Beziehung gehört das Beten, das Gespräch dazu, sonst stirbt diese Beziehung ab und wir werden geistig einfach schwach. Und Jesus sagt über sich eben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus' Worte in der Bibel, die Worte Gottes in der Bibel, sind unser Weg. Die Worte Gottes sind die Wahrheit und die Worte Gottes sind das Leben. Wenn wir leben wollen, wenn wir wirklich leben wollen in Fülle, dann müssen wir schauen, was steht denn da drin? Was sagt uns Gott? Was spricht er zu uns? Und wenn wir unser Leben auf diesem Glauben aufbauen, mit einer festen Zuversicht auf die Worte von Jesus, dann wird es nicht zusammenbrechen. Dafür garantiere ich und dafür garantiert vor allen Dingen Gott. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns deine Worte gegeben hast. Dass du Menschen benutzt hast über die Jahrtausende hinweg, dass du sie gesalbt hast durch deinen Heiligen Geist, weil du uns helfen möchtest, weil du uns Weisheit schenken möchtest aus deinem Wort, weil du uns Erkenntnis schenken möchtest, weil du uns erziehen willst, Herr. Und wir legen unser Herzen vor dich hin und ich bitte dich, dass du uns prüfst. Und ich bete dafür, dass du uns eine Liebe nicht nur zu dir selbst ins Herz legst, sondern auch eine Liebe zu deinem Wort. Ja, dass wir einfach dein Wort lieben lernen, so wie wir dich lieben. Und dass wir von uns, von einer Eigenliebe einfach Abstand nehmen, Herr, dass wir auf dich schauen, Herr, und dass wir dir alles hinlegen, dass wir erzogen werden von dir, damit wir in ein Leben kommen, in deiner Fülle und in deinem Frieden, Herr, in ein Leben, was wirkliches Leben bedeutet. Ein Leben, wo uns die Welt nicht aus den Angeln heben kann, weil wir auf dem festen Felsen auf dich gebaut haben, Herr, auf dein Wort, Herr. Amen.